Slideshow. Genau. Ich hatte vorher schon zwei, drei Bilder gezeigt. Besuch in Sangi 2008 und 2018. 10 Jahre dazwischen. Und da möchte ich euch einfach mitnehmen. Ich selber liebe es wirklich, in Pakistan zu sein. Ich merke das immer, wenn ich dann dort bin. Im Vorfeld, vor allen Dingen, wenn es dann so war wie jetzt beim letzten Mal, wo ich 2 Jahre warten musste und nicht hinfahren konnte. Also normal versuche ich jedes Jahr hinzufahren, aber teilweise geht es nicht, weil wir das Visum nicht bekommen. Das ist eine äußerst schwierige Situation. Ich muss jetzt wieder das Visum beantragen für nächstes Jahr im März. Und ich hoffe, dass es klappt. Aber wenn ich dann dort bin, beziehungsweise wenn ich hier bin, dann mache ich mir auch manchmal so meine Gedanken und denke, boah, wie wird es wohl werden? Sicherheit und all das, ihr kennt es ja. Aber wenn ich dann dort bin, liebe ich es, einfach dort zu sein. Ich fühle mich dann irgendwie auch der Bibel irgendwie näher. Besonders wenn ich draußen in den Dörfern bin. Mit dem Leben, wenn ich die Leute dort treffe und das Leben in den Dörfern sehe, dann fühle ich mich, wie wenn ich eingetaucht wäre in die Geschichten, die wir in der Bibel im Neuen Testament von Jesus lesen. Ich fühle mich dann so mittendrin, ja, wenn man da dort ist. Dieses Leben dieser einfachen Menschen in den Dörfern Pakistans erinnert mich doch sehr stark an das Leben, was im Neuen Testament, natürlich auch im Alten Testament, beschrieben wird. Wo Jesus gelebt hat, wo er von Dorf zu Dorf zog, wo er sich mit den Leuten zusammengesetzt hat, wo er ihnen Geschichten erzählt hat, wo er ihnen Gleichnisse erzählt hat. Das kann man sich dort so richtig vorstellen. Und manches ist einem dort viel mehr klar. So ist es bei mir immer wieder, wenn ich dort bin und über eine Geschichte nachdenke, plötzlich verstehe ich die Dinge von einer ganz anderen Seite her. Wir in unserer westlichen, modernen Kultur leben weit, weit weg von dieser Art von Leben. Wir kennen das nicht in Großfamilien, mit den Tieren gemeinsam in einfachen Hütten oder Lehmhäusern zusammen zu wohnen, wo die Schafe, die Ziegen, die Hunde, die Katzen alle rummarschieren, ja? Wo die Großfamilie in einem Raum lebt, nicht nur Vater und Kinder, Vater, Mutter und Kinder, sondern Onkel, Tanten und Großvater und weiß ich wer alles, ja. Und wo man nebenan den Büffel hört, wie er schmatzt, man riecht ihn, man fühlt auch die Wärme, die davon ausgeht. Die Großfamilie lebt in einem einzigen Raum und davor stehen dann diese sogenannten Chapais, die tagsüber alles Mögliche sind, ja. Da setzt man sich hin, die sind Sofa, die sind Stuhl. Bei Nacht liegt man drauf, aber nicht eine Person, sondern oft die ganze Familie. Und die Toilette, einfach ein Loch irgendwo im Boden, drumherum ein Tuch gespannt. Es gibt irgendwo eine Brunnenpumpe, wo man ein bisschen Wasser pumpen kann und das war's dann. Ein ganz, ganz anderes Leben, als wie wir es gewohnt sind. Und Nothan, habe ich vorher gezeigt, der ist unser ältester Mitarbeiter und er ist ein sehr guter Freund inzwischen von mir. Und 2008 hat er uns eingeladen. Ich war damals mit der ganzen Familie dort und er hat gesagt, du musst unbedingt zu mir kommen und bei mir über Nacht bleiben. Nur dann hast du mich richtig besucht. Und da habe ich zu meinen beiden Söhnen gesagt, wie sieht's aus, machen wir das, fahren wir zu Nothan ins Marawari-Dorf und übernachten dort. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, das war eine richtig spannende Geschichte hier bei Nacht. Oft ohne Elektrizität, die fehlt dann sehr oft. Und dann waren wir hier eingeladen in seinem Haus oder in seiner Hütte. Und dann gab es hier Essen. Und meine beiden Söhne, die waren damals ganz happy, haben gemeint, das ist wie zur Zeit von Jesus. Ja. Das Einzige, was stört, ist das Sprite und oder 7-Up war es, glaube ich, und das Cola. Ja. Aber ansonsten, der Fisch hat gut geschmeckt, das Brot war wie damals, ja, alles total lecker. Irgendwo stand eine Kerze und so haben wir da gegessen und haben das Essen genossen. Ihr seht, der Amos damals 10 Jahre jünger. Ganz früh morgens sind wir aufgestanden. Und eine Taufe war angesagt, noch vor Sonnenaufgang. Warum? Weil es natürlich gefährlich ist. Drumherum leben ja die Moslems und man muss da schon ein bisschen aufpassen. Der Nothan hatte junge Gläubige zur Taufe geladen. Er hat da so ein Bassin gemacht, wo er dann die Taufe durchgeführt hat. Und hier sehen wir ihn ganz glücklich, nachdem er da eine ganze Reihe junge Gläubige getauft hat. Nothan, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Freund von mir hier. Wir haben uns lieb. Damals 2008, er mit grauen Haaren, ich noch hier richtig fit. Und wir haben uns immer noch lieb. 2018, er hat mich wieder eingeladen und natürlich bin ich wieder hingefahren nach Sangi. Und diesmal Nothan um 10 Jahre jünger. Er hat schwarze Haare und ich habe inzwischen die grauen Haare. Und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, Nothan, du bist ein Schurke. Du bist ein Fake-Nothan. Du hast dir die Haare gefärbt. Und wir haben immer wieder viel Spaß miteinander. Er setzt mir hier so eine Marawari-Mütze auf. Das ist also das, was die Marawaris dort haben. Und ich sehe inzwischen aus wie er damals vor 10 Jahren. Aber wir waren dann zusammen und ich habe den Männern hier in Sangi ja eine Bibelarbeit gehalten oder eine Predigt gehalten. Und hier sehen wir die anderen Männer, den Ilias. Und ich habe hin und her überlegt, was könnte ich denen für eine Predigt halten. Ich habe meine Bibel, meine englische genommen, habe durchgeblättert, habe gedacht, was ist da für eine Botschaft dran? Ich hatte nicht viel Zeit zum Vorbereiten und plötzlich blieb ich hängen an einem Text aus Lukas 12, die Parabel vom Rich Fool in Englisch, das Gleichnis vom reichen Narren oder vom reichen Kornbauer, wie wir es in Deutsch kennen. Gedanklich war ich schon in Sangi. Und dieses Gleichnis, das sprach mich total an. Und ich dachte, ja genau, das ist die Botschaft für morgen. Und Gottes Geist hat mir diese Botschaft damals gegeben für diese Männer in Sangi. Er hat mir sie so richtig aufs Herz gelegt. Und das ist eigentlich das, was ich euch heute Morgen auch weitergeben möchte. Diese Botschaft, ich möchte euch da sozusagen in so eine Predigt in Sangi mit hineinnehmen. Das Hauptziel, was, oder die Frage, um das ging, was ist das Ziel deines Lebens? Das war über die Frage, über die ich mit den Männern im Odak in Sangi nachgedacht habe. Und als ich den Ilias gesagt habe, du, ich mache eine Predigt für euch unter den Männern im Odak, da wo die Männer zusammen sind, da ist er erschrocken und sagt, ja, aber dein Polizist ist ja bei uns. Du hast ja Polizeischutz und der sitzt da auch mitten im Odak, der ist Moslem. Wie sieht es damit aus? Und da habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, naja gut, aber ein muslimischer Polizist muss sich ja eigentlich auch darüber Gedanken machen, was ist das Ziel meines Lebens. Ja? Ich habe gesagt, komm, lassen wir es darauf ankommen, der soll dabei sein. Der darf das hören. Wir haben ja nichts Verborgenes, was wir jetzt da weitergeben. Also war unser freundlicher Polizist mit dabei und ich habe mich hingesetzt, wahrscheinlich wie zur Zeit Jesu. Es wird nicht im Stehen gepredigt, sondern man darf dazu hinliegen, richtig bequem. Und habe mit den Männern gesprochen und wir haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, was ist das Ziel meines oder deines Lebens. Und ich begann dann, die Geschichte zu erzählen, so wie wir sie in der Bibel lesen. Jesus zog von Dorf zu Dorf. Er hat sich viel Zeit genommen, mit den Leuten zu reden. Er hat ihnen Geschichten erzählt. Immer wieder Geschichten aus dem alltäglichen Leben. Das war so der Anknüpfungspunkt. Das war, wo Jesus zu den Leuten gesprochen hat. Und die saßen genauso wie wir hier im Odak, so saßen die zusammen. Sie haben sich unterhalten. Es war nicht nur eine Predigt, so wie ich jetzt ja, euch anpredige sozusagen, sondern die haben auch Fragen gestellt. Die haben Jesus gefragt. Jesus kannten die Leute. Und sie kannten ihn als Gerechten, als guten Mann. Sie hatten Vertrauen zu ihm. Und so kam es, dass jemand in einem Dorf ihn um Hilfe bat. Eine Situation, wie sie heute auch öfters vorkommt, eine Erbangelegenheit, die leider nicht gut geregelt war. Ein Bruder hatte das Erbe bekommen, der andere nicht sehr viel. Und jetzt wendet sich der Bruder, der leer ausgegangen ist, an Jesus und bittet ihn um Hilfe. Und sagt, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus möchte sich jetzt hier nicht als Richter missbrauchen lassen, sondern er hat eine ganz andere Mission, warum er auch da ist in diesem Dorf. Er sagt, ich bin nicht der Richter. Meine Mission ist es, Menschen zu helfen, das ewige Leben zu finden. Nach der neuen Genfer Übersetzung lesen wir das so: Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Und dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht und hütet euch vor der Habgier. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Oder in Neues Leben Bibel heißt dieser Vers so, nehmt euch in Acht, begehrt nicht, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel ihr besitzt. Und Jesus benutzt jetzt diese Situation, um diese Menschen in dem Dorf etwas zu lehren. Und zwar ihnen zu lehren und zu zeigen, das Leben, das wir führen, besteht nicht, oder das Leben, ein erfülltes Leben besteht nicht aus der Fülle von Besitztümern. Sondern es geht um etwas ganz, ganz anderes im Leben. Und genau das bringt uns zu dieser Frage, was ist das Ziel deines Lebens? Wofür lebst du? Hast du dir jemals diese Frage gestellt? Hast du da mal wirklich darüber nachgedacht? Oder lebst du einfach vor dich hin, dein Leben? Hast du dir Pläne gemacht für dein Leben? Und wenn ja, was beeinflusst diese Pläne? Was für ein Ziel hast du für dein Leben? Ist es ein lohnenswertes Ziel oder ist es ein vergebliches Ziel? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die ich diesen Männern im Odak gestellt habe. Und ich habe gesagt, Jesus erzählt uns oder den Menschen damals und was soll ich tun? Der Mann überlegt hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Sein Land, das er besaß, brachte gute Frucht. Eigentlich eine total wunderbare Geschichte, oder? Das wünschen wir uns doch alle, dass es in unserem Leben so sein könnte. Dass die Arbeit, die wir tun, gute Frucht bringt, dass sie nicht vergeblich ist. Bei dem Mann war es sogar so, dass der Ertrag so groß war, dass die Scheunen, die er bereits hatte, also der Mann hatte schon Scheunen, dass die nicht mehr ausgereicht haben. Ist daran irgendetwas falsch? Nein. Das ist doch etwas Wunderbares, oder? Der Mann empfängt den Segen Gottes. Und er beginnt jetzt über eine Lösung nachzudenken. Und auch daran ist eigentlich nichts Falsches. Was er tut, was er unternimmt, ist an sich nicht schlecht. Aber was er macht, er plant ohne Gott. Ohne den Geber der guten Gaben. Ich denke, es ist eine Frage der Priorität. Und bei diesem Mann, was da falsch war, da stand nicht mehr der Geber auf Platz Nummer 1, sondern die Gaben. Das war das Problem. Dieser Platz Nummer 1 im Leben eines Menschen, der gehört nur einem, nämlich das ist Gottes Platz. Gott ist der Geber aller guten Gaben und nichts und niemand und auch gar nichts hat irgendetwas auf diesem Platz Nummer 1 verloren. Nur wenn dieser Platz Nummer 1 ganz Gott gewidmet ist, nur dann kann ein Leben auch wirklich erfolgreich sein. Vielleicht ist es in deinem Leben gar nicht so sehr das Problem mit dem Besitz. Vielleicht sind es ganz andere Dinge. Das muss nicht unbedingt der Besitz sein, der hier auf dem Platz Nummer 1 ist. Das kann vielleicht die Ehre sein, das Ansehen oder eine Machtposition. Irgendetwas anderes, was an die Stelle dieses Platzes Nummer 1 rückt. Und wenn diese Stelle von irgendetwas anderem besetzt wird, dann wird leider alles andere verkehrt. Wir sehen in dieser Geschichte, das Management, das dieser Mann betrieb, das war nicht das Problem. Der hat auch keine dummen Pläne gemacht. Das Problem war, er hat Pläne ohne Gott gemacht. Es war sogar so, dass die Pläne, die er gemacht hat, sogar gut waren. In den Augen der meisten Menschen damals hat er eigentlich alles richtig gemacht. Und ich denke, viele Menschen haben ihn sogar beneidet. Sie haben ihn vielleicht sogar zum Vorbild genommen, weil er reich, weil er wohlhabend war. Ich habe die Männer im Oder gefragt, gesagt, wenn so ein Mann bei euch in eurem Dorf lebt, wie denkt ihr über diesen Mann? Ihr würdet ihn doch wahrscheinlich ansehen. Sie haben gesagt, ja, so ist es. Wir würden ihn zum Vorbild machen. Menschen lieben es oder nehmen solche Menschen zum Vorbild. Sie wünschen sich auch so erfolgreich zu sein. Aber Gott sagt, du Narr. Und warum? Der Mann tat doch alles, was er tat, war doch gut. Gutes Management, gute Planung, er war erfolgreich. Das ist doch, was es geht im Leben, oder? Das ist doch das, was wir erreichen wollen. Was war denn so falsch? Er hatte falsche Ziele. Er hatte falsche Prioritäten. Warum? Weil Gott nicht auf diesem Platz Nummer 1 war. In den Augen der Menschen war er erfolgreich. Und jeder von uns, denke ich, wenn er von außen diesen Mann gesehen hätte, würde sich wünschen, so zu sein wie der. Aber in den Augen Gottes war er ein Narr. Er hatte keine Pläne für die Ewigkeit. Er machte sich nur Gedanken für das Hier und Jetzt. Und seine ganze Sorge, alles, galt nur hier und jetzt ein gutes Leben zu führen, ein wohlhabendes Leben. Aber was ist mit der Ewigkeit? Darüber machte er sich keine Gedanken. Er genoss täglich den Segen und die guten Gaben Gottes, aber er realisierte nicht, dass Gott ihm noch weitaus mehr geben möchte, nämlich ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und darum hat er sich gar nicht gekümmert. Unser Leben hier auf der Erde ist sicherlich wichtig, aber das ewige Leben ist weitaus wichtiger. Das Leben hier auf dieser Erde ist nur begrenzt. Vielleicht 100 Jahre, für die meisten von uns wahrscheinlich viel weniger. Aber die Ewigkeit, die dauert ewig. Und was ist mit dem ewigen Leben? Wenn unsere Sorge für das tägliche Leben hier auf dieser Erde, wenn wir da nur dafür sorgen, dass es uns hier gut geht, aber die Ewigkeit uns egal ist, dann sagt Gott zu Recht, du Narr. Wir sollten Pläne für unser vollständiges Leben machen und nicht nur für den kurzen Anfang. Ich habe dazu im Internet mal eine wunderschöne Illustration gesehen. Die sogenannte Rope Illustration. Ein Pastor, Francis Chan, der ist Pastor in Amerika, in Kalifornien, der hat es öfters mal gezeigt. Und zwar hat er da in einer großen Halle, wo er war, hat er ein Seil verlegt, ein richtig dickes Seil. Und dieses Seil ging durch die ganze Halle durch und kam dann irgendwo aufs Podium, war hier noch aufgewickelt und lag da. Und er hat dann das Seil hochgenommen und hat gezeigt, das Ende des Seils, da war so eine rote Kappe drauf, vielleicht so ein Zentimeter vorne dran. Und hat er gesagt, guck mal, hier, dieses Seil, das ist euer Leben, das ist unser Leben. Ja? Das geht hier ganz weit da hinten raus, das ist das ewige Leben. Und diese rote Kappe vorne drauf, wisst ihr, was das ist? Das ist das Leben, was wir hier auf dieser Erde leben, die paar Jahre. Die 70 Jahre, die 60 Jahre, die 80 oder 90 oder 100 Jahre. Das ist es. Und dann hat er gesagt, guck mal, Menschen sprechen von Leben. Das ist das ganze Leben. Und wir sollten uns Gedanken machen über unser ganzes Leben in die Ewigkeit. Aber die meisten Menschen, ja, machen sich nur über diese 1 Zentimeter Gedanken. Dass sie die so gut wie möglich erleben können, so bequem wie möglich, so viel wie möglich, ja, Güter und weiß ich was. Und was ist mit dem Rest? Und dann hat er gesagt, versteht ihr, warum Gott sagt, du Narr? Wie kann man nur so blöd sein, sich um diesen Zentimeter Gedanken machen und den Rest völlig außer Acht lassen? Und genau darum geht es bei diesem Mann hier. Wenn wir nur um unser Leben hier auf dieser Erde uns kümmern, um diese Besitztümer, um Ehre, um Wohlstand, dann sind wir wahrhaftige Narren, auch wenn wir Christen sind. Und leider, leider machen wir Christen da oft gar keinen großen Unterschied zu den anderen Menschen, die gar nichts wissen von dem ewigen Leben. Wenn wir uns nur um den ersten Schritt kümmern und darüber über den Rest uns keine Gedanken machen, dann sind wir wirklich Narren. Menschen, die solche Ziele verfolgen, tun das gewöhnlich ohne Gott. Und das ist wirklich dumm. Gott, der unser Schöpfer ist, er hat uns gemacht. Und er will nicht, dass wir uns mit dem bisschen Leben hier auf dieser Erde, mit den 70 Jahren, zufrieden geben. Nein, er hat ganz andere Pläne für uns. Er will uns ewiges Leben geben. Und er will uns ewige Pläne geben für unser Leben. Wir sollten unser Leben und unsere Zeit auch nicht eigenmächtig diese kurzsichtigen Pläne und Ziele verschwenden. Wir sollten über Ziele für das gesamte Leben nachdenken. Aber wie können wir das? Gott möchte uns dabei helfen. Gott wird einmal zu uns sagen, ich habe ein ganz anderes Konzept für dein Leben gehabt, als wie du vielleicht gedacht hast. Wenn du zu mir kommst, dann werde ich dich segnen. Ich werde dir alles geben, was du brauchst, um auf dieser Erde glücklich und gut zu leben. Aber ich möchte dich gebrauchen, indem ich mein Königreich baue. Und du sollst Teil davon sein. Gemeinsam wollen wir mein Königreich auf dieser Erde anfangen zu bauen. Und mein Königreich wird in alle Ewigkeit Bestand haben. Und da sollst du ein Teil davon sein. Und deswegen möchte ich dich gebrauchen. Deswegen möchte ich, dass du dich losmachst, dass du bereit bist, mein Königreich zu sehen. Ich will dich reich machen. Ich will dir alles geben, was du brauchst und noch viel, viel mehr. Ich will dir geben, damit du für andere ein Segen sein kannst, damit andere von dir profitieren können. Wie können wir so ein Leben führen? Ein Leben für die Ewigkeit, ein Leben, das sich wirklich lohnt, geführt zu werden und das wirklich reich ist. Ich denke, 4 Sachen sind dafür notwendig. Erstens, wir sollten sehen, alles kommt von Gott. Alles. Zweitens, ohne Gott können wir gar nichts tun. Das sind Basics, ich weiß. Ich sage da nichts Neues. Und doch vergessen wir das so oft. Drittens, wir sollten wirklich täglich seine Nähe, die Gemeinschaft mit ihm suchen. Weil nur in dieser Gemeinschaft mit ihm haben wir einen klaren Blick und nur dort verstehen wir, was er uns alles geben möchte, wie reich er uns machen möchte. Und viertens, wir brauchen seinen Heiligen Geist, um das zu erkennen. Wir dürfen seinen Geist nicht dämpfen. Sein Geist muss in uns lebendig sein, damit er uns führen, leiten kann, damit wir den Willen Gottes erkennen. Nämlich nur dann, wenn wir ein Leben gemäß seinem Willen führen, nur dann werden wir auch erkennen, was er uns alles geben möchte. Es gibt ein wunderschönes Bild in der Bibel, das gefällt mir sehr, sehr gut. Es steht im Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 16. Wo uns einfach auch zeigt, wie wir das täglich machen können, wie wir täglich zu Gott kommen können und dahin kommen, dass wir wieder klar sehen und erkennen, was Gott für Pläne mit uns hat. Und zwar heißt es in Luther, Bibel, darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Oder in der neuen Genfer Bibel, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Kennt es vielleicht, es gibt ein Lied, das das aufgreift, mutig komme ich vor den Thron. Täglich darf ich aufs Neue zu Gott kommen. Gott wartet bereits. Der Thron Gottes, auf dem der Vater sitzt und der Sohn Jesus zur Rechten. Dort darf ich hinkommen und zwar tagtäglich. Dort darf ich Gott, den Vater, treffen. Dort darf ich Jesus, meinen Heiland, meinen Retter, treffen. Und deshalb wird er auch der Thron der Gnade oder der Barmherzigkeit genannt. Gott will uns Gnade geben. Er will uns in jeder Not helfen. Er will uns führen. Er will uns leiten. Er will uns alles geben. Mutig soll ich täglich vor diesen Thron treten. Auch wenn mein Gewissen mich verklagt. Auch wenn ich denke, ich bin in Sünde gefallen. Was habe ich denn da verloren? Ich soll kommen. Eigentlich würde ich vergehen aufgrund der Heiligkeit Gottes. Eigentlich könnte ich es gar nicht aushalten vor diesem Thron. Aber Jesus hat den Weg frei gemacht zum Thron Gottes. Und deshalb lasst uns mutig täglich vor diesen Thron der Gnade treten. Täglich dürfen und sollen wir kommen. Gott wartet, Jesus wartet. Und Gott will uns Gnade geben. Und wir sind leider oft so dumm. Wir sind wahrhafte Narren, oder? Wenn wir diese Chance nicht nutzen. Stell dir vor, du hättest in der Antike irgendwann gelebt, in einem Königreich. Du bist ein armer Mann, einfacher Mann. Aber der König wird irgendwann dein Freund. Und er sagt, hey, komm zu mir, komm zu meinem Thron. Wann immer du möchtest, frag mich. Du bekommst bei mir, was du brauchst. Wärst nicht dumm, nicht zu kommen, nicht zu fragen? Und genauso geht es uns. Lasst uns täglich mutig zum Thron Gottes kommen. Lasst uns diese Chance nutzen. Und wie das ganz praktisch aussieht, das zeigt uns Jesus in Lukas Kapitel 12 in den nächsten Versen. Ab Vers 22 hat er seine Jünger gelehrt. Sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt. Auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist doch viel mehr als wie Nahrung. Und der Leib mehr als Kleidung. Was bedeutet das? Jesus erklärt es an einem Bild von den Vögeln, von den Raben. Gott kümmert sich um sie. Er kümmert sich auch um ihre Kinder. Warum? Die haben Rabenmütter. Die kümmern sich nicht um sie. Und deswegen, Gott kümmert sich um die kleinen Raben. Und Jesus sagt, du bist doch viel mehr als wie diese Vögel. Glaubst du nicht, dass Gott auch sich um dich und deine Familie kümmert? Und wenn wir ganz ehrlich sind, was können wir denn selber überhaupt ausrichten? Können wir eine einzige Stunde unserem Leben hinzufügen? Eine Minute? Gar nichts. Und wenn wir mal nachdenken, woher kommt denn die Kraft, die wir tagtäglich haben, um zu arbeiten, um das zu tun, was wir tun? Sie kommt von Gott. Euer Vater, heißt es in Vers 30, weiß, dass ihr dessen bedürft. Da macht euch mal keine Sorgen. Gott weiß, was ihr braucht. Er weiß es ganz genau. Trachtet vielmehr nach seinem Reich. Dann wird euch dies andere alles zufallen. Das wird euch alles gegeben werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch sein Reich zu geben. Das ist das Ziel. Darum geht es. Das Reich Gottes soll aufgerichtet werden. Und dazu möchte Gott uns gebrauchen. Hier in unserer Nachbarschaft, in Pakistan, überall auf dieser Welt, soll das Reich Gottes gebaut werden. Und dazu möchte Gott uns ausstatten. Er möchte uns Gaben geben. Er möchte uns reich beschenken, damit wir mit ihm gemeinsam dieses Reich bauen können. Was ist das Ziel deines Lebens? Was hat Priorität in deinem Leben? Wir haben gesehen, wir brauchen Gott für alles. Und täglich dürfen und sollen wir zu seinem Thron kommen. Er weiß, was wir benötigen und er will uns das auch gerne geben und sogar im Überfluss. Er will uns sein Reich geben. Wenn wir nach seinem Reich trachten, dann sorgt er für uns. Ist das nicht ein Ziel für unser Leben? Ja. Das ist das, was ich die Männer gefragt habe im ODAK. Und wisst ihr, wie ihre Antwort aussah? Die haben kräftig genickt und haben gesagt, ja, das sind wirklich gute Ziele. Und jetzt kommt noch unser Polizist ins Spiel. Nachdem wir fertig waren, musste der Polizist gehen. Nebenan war eine Moschee zum Gebet. Er ist ja ein Moslem. Ja. Er ging dann zum Beten rüber. Wir waren dann für uns, noch ein bisschen geredet und so. Und irgendwann kam er zurück, der Polizist. Und dann habe ich gemerkt, er saß dann weiter hinten und plötzlich ging also eine ziemlich lebhafte Diskussion los. Also er ging sozusagen, nachdem ich geendet hatte mit der Predigt, ging er gleich weg. Ja. Und dann kam er zurück und dann gab es eine ziemlich heftige Diskussion. Und dann dachte ich, oh oh, jetzt was ist passiert? Habe ich vielleicht doch was Falsches gemacht oder wie sieht es aus? Und dann habe ich den Ilias zur Seite genommen und habe gesagt, hey Ilias, was ist da los mit den Polizisten und so? Sagt er, ja, der Polizist war drüben in der Moschee zum Beten und ist zurückgekommen und hat sich total beschwert über die Moschee und hat gesagt, die sind völlig daneben und das ist völlig nichts, was die da machen. Und er hat gesagt, also das, was er vorher gehört hat, das ist das Richtige. Das ist gut. Ein Stein ist mir vom Herzen gefallen, das könnt ihr euch vorstellen, weil man da nichts versteht. Das war spannend. Von daher, ich weiß nicht, was der Polizist damit macht, aber mein Gebet ist es, dass wir heute Morgen wirklich uns von Gott fragen lassen, was ist das Ziel deines Lebens? Und dass wir uns dessen bewusst werden, was Gott für Pläne mit uns hat und worauf es ankommt und was er möchte. Das wünsche ich jedem Einzelnen von uns. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen jetzt hier, dass du durch deinen Heiligen Geist gegenwärtig bist. Und du hast uns vor Augen gestellt, dass du den Weg frei gemacht hast zum Thron Gottes und dass du selber am Thron Gottes zu finden bist, mit dem Vater zusammen. Und du hast uns gezeigt, dass wir mutig kommen dürfen. Und es erfordert wirklich Mut, weil wir wissen alle, wir sind Sünder und wir versagen so oft und ja, wir machen so viele Fehler und ja, oft ja, sind wir resigniert über uns selber. Aber Herr, du lädst uns ein und wir dürfen und wollen heute Morgen zu dir kommen. Wir wollen wieder einen klaren Blick bekommen, wir wollen gezeigt bekommen von dir, was du vorhast mit uns, mit unserem Leben, wofür wir hier leben. Und Herr, wir wollen dir dienen. Wir wollen für dich da sein. Wir wollen uns beschenken lassen, damit du uns ja, beschenkst, damit wir für andere ein Segen sein können. Ich danke dir für all die, die jetzt heute Morgen da sind und ich bitte dich, dass du in unseren Herzen wirkst, dass du Veränderung schenkst und dass du zum Zug kommst in unserem Leben. Und ich danke dir jetzt einfach auch nochmal für die Arbeit in Pakistan und möchte dich auch da heute für deinen Segen bitten. Für jeden Einzelnen, ob das draußen in den Dörfern ist, ob das in der Schule ist oder wo auch immer. Danke, dass wir mit ihnen verbunden sein dürfen durch dich. Amen.